Herzlich willkommen bei Law aufs Ohr. Aktuell, kritisch, auf den Punkt. In diesem Podcast befragt Gastgeber Martin Hinze Expertinnen und Experten aus der Welt von Recht und Gesetz zu brandaktuellen Themen.
Ob Younes Saru, Pamela Reif, Magic Fox oder Shirin David, ihre Follower wissen ganz genau, welche Sneaker sie tragen, woher ihre Möbel stammen, welches Auto sie fahren oder wohin sie in den Urlaub reisen. Täglich teilen sie Einblicke in ihr Leben, erreichen Millionen Menschen und prägen dabei vor allem die junge Zielgruppe. Durch Social Media haben sich Influencer eine Reichweite aufgebaut, von der früher nur Hollywood-Stars, Models, Fußballprofis oder Sänger träumen konnten. Die digitale Welt hat die Spielregeln verändert. Influencer-Marketing ist als Werbestrategie nicht mehr wegzudenken. Welche Größe dieser Markt inzwischen erreicht hat, zeigen die aktuellen Meldungen aus Nordrhein-Westfalen, wo gerade wegen rund 300 Millionen Euro Steuerhinterziehung gegen Influencer ermittelt wird. Für diesen großen Markt gelten natürlich seit einigen Jahren klare rechtliche Vorgaben, zum Beispiel die Pflicht, Werbung eindeutig zu kennzeichnen. Allerdings zeigen Zahlen, dass rund 80% der Influencer in Europa diese Vorgaben noch nicht oder noch nicht korrekt umsetzen. Ohnehin sollten Unternehmen und Influencer aber weiterhin aufmerksam bleiben, denn mit neuen Formen des Influencer-Marketings tauchen auch immer wieder neue rechtliche Fragen auf. Welche Pflichten gelten beispielsweise bei KI-Influencern? Welche neuen Transparenzgebote müssen Unternehmen beachten? Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die Chancen und die rechtlichen Herausforderungen, die Unternehmen kennen sollten, um auf der sicheren Seite zu bleiben. Bleiben Sie dran, es wird spannend und aufschlussreich. Gemeinsam mit unserer Expertin Franziska Ley und unserem Experten Dr. Thorsten Troge bringen wir Licht ins Dunkel. Liebe Franziska, lieber Thorsten, ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ich fasse ganz kurz zusammen. Ihr beide gehört ja zum Team Trademarks, Advertising und Design bei Taylor Wessing hier bei uns am Standort in Hamburg. Wir blicken auch gerade auf die schöne Elfi, wenn auch das Wetter nicht ganz so fantastisch ist heute. Franziska, du bist ja seit 2024 bei Taylor Wessing als Associate tätig und Thorsten, du bist seit 2013 Partner in diesem Bereich. Ist ja schon eine kleine Zeit. Hast also im Prinzip die gesamte Entwicklung von klassischen Markenbotschaftern über die Blogger-Ära bis hin zu den heutigen Influencern quasi live miterlebt. Deswegen freuen wir uns sehr, euch beide hier am Mikro begrüßen zu dürfen. Damit unsere Hörerinnen und Hörer euch ein wenig besser kennenlernen, starten wir mit einer ganz kleinen Runde Entweder-Oder. Also, ich nenne euch zwei Begriffe und ihr müsst einfach ganz kurz und knapp sagen, welcher euer Favorit ist, ohne das Ganze zu erklären. Wir starten natürlich mit Franziska. Los geht's. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Land oder Stadt?
Stadt.
Frühaufsteher oder eher Nachteule?
Frühaufsteher.
Meer oder Berge?
Berge.
Hamburg oder Freiburg?
Inzwischen Hamburg.
Sehr schön. Daheim bleiben oder zu Hause?
Zu Hause.
Sehr gut. Fahrrad oder Auto?
Fahrrad.
Fahrrad oder U-Bahn?
Fahrrad.
Sehr sportlich. To do or not to do?
To do.
Popcorn oder Nachos?
Popcorn.
Süß oder salzig?
Salzig.
TW Rudern oder TW Yoga?
Ach, sehr schwierig. TW Rudern im Sommer.
Sehr gut. Mit Musik oder lieber ohne Musik?
Mit Musik.
Klassisches Konzert oder Taylor Swift?
Taylor Swift.
Großraumbüro oder Einzelbüro?
Einzelbüro.
Insta oder LinkedIn?
Insta.
Feed, Post oder Story?
Story.
Reels oder lieber ein klassisches Foto?
Klassisches Foto.
Sehr schön, sehr aufschlussreich. Herzlichen Dank. Thorsten, du bist an der Reihe. Schokolade oder Käseplatte?
Käseplatte.
Kino oder Theater?
Theater.
Hund oder Katze?
Muss das sein? Eher Hund vielleicht.
Okay. Lesen oder schreiben?
Lesen.
iMessage oder WhatsApp?
iMessage.
iMessage oder lieber gleich anrufen?
Anruf.
Sehr gut. Buch oder Podcast? Sag nichts Falsches. TW segeln oder TW Skifahren?
Auch schwer. TW segeln wahrscheinlich.
Sehr gut. Eppendorf oder Speicherstadt?
Speicherstadt.
Südafrika oder Australien?
Noch so eine schwere Frage. Südafrika.
Ja. Mhm. Optimist oder Pessimist?
Optimist.
Vertragsverhandlungen oder Prozessführung?
Prozessführung.
Mhm. Mandantentermin vor Ort oder lieber eine Videokonferenz?
Vor Ort.
Mhm. Authentisch oder perfekt inszeniert?
authentisch, werden wir noch sehen.
Social Media oder Hamburger Abendblatt?
Hamburger Abendblatt.
Oh, sehr schön, okay. Ja, ganz vielen Dank für die Vorstellungsrunde, finde ich immer wieder cool. Ja, zurück zu unserem heutigen Thema, die Zukunftstrends im Influencer-Marketing. Bevor wir so richtig tief einsteigen und zu den Chancen und Hürden und neuen Formaten kommen, besprechen wir mal kurz die Basics. Was ist denn überhaupt so ganz basic einmal? Was ist denn überhaupt ein Influencer oder eine Influencerin und was ist Influencer-Marketing?
Also ich glaube, die meisten werden schon so eine Idee haben. Influencer sind Menschen, die besondere Reichweite haben und dadurch eben auch sehr gut ihre Follower beeinflussen können, wenn man das direkt übersetzen würde. Also in der Regel eben Social-Media-Nutzer auf Instagram, TikTok oder YouTube mit einer großen Anzahl von Followern, die eine gewisse Glaubwürdigkeit haben, Einblicke oft in ihre privaten Bereiche geben und so besonders interessant sind zu folgen. Und damit haben sie eine bestimmte Glaubwürdigkeit und auch hohe Frequenz der Follower, die sich für sie interessieren und damit eine ganz besondere Reichweite, die man dann eben auch werblich nutzen kann. Der Markt ist entsprechend groß mittlerweile und man wird wohl sagen können, dass viele Unternehmen einen sehr großen Teil, so wie ihre Werbespends mittlerweile über Influencer-Marketing ausspielen, weil eben da die Chance besteht, besonders auch junge Leute sehr gut zu erreichen und auch sehr gezielt über bestimmte Influencer die Zielgruppen zu erreichen. Ich habe hier auch so ein paar Zahlen, also weltweit wurde wohl 2024 geschätzt, 250 Milliarden Dollar, die an Influencer-Marketing investiert wurden und es soll also nochmal mehr werden dieses Jahr natürlich, aber auch in Deutschland alleine wurden also wohl zuletzt bis zu 840 Millionen Euro, soll erst 2027, aber auch man sieht, das sind große Zahlen, das ist ein großer Markt, da fließt viel Geld und das sicherlich nicht ohne Grund.
Wunderbar. Ja, genau. Ich glaube, vor allem die Steigerungsraten sind ja immer sehr, sehr interessant. Genau. Wir hatten es auch im Intro erwähnt. Es gibt eine Kennzeichnungspflicht für bestimmte Beiträge. Man erinnere sich vielleicht dunkel an dieses Urteil zu Kathi Hummels und Co. Ist alles schon ein paar Jahre her. Nur mal ganz kurz, weil es ja schon ein bisschen etabliert ist. Was bedeutet überhaupt diese Kennzeichnungspflicht?
Genau, also die Kennzeichnungspflicht gibt es schon immer, aber inzwischen ist eben auch höchstrichterlich geklärt, wie und wann und wo man kennzeichnen muss. Und du hattest schon gesagt, am Anfang ja, dass 80% der Influencer in Europa das nicht so richtig machen. Ich glaube, da muss man sagen, in Europa stimmt die Zahl vielleicht, auf Deutschland blickend ist die Zahl bestimmt deutlich geringer. Das heißt, sehr, sehr viele halten sich schon daran. Es wird von den Verbänden super gut durchgesetzt und auch Informationen geliefert, damit Influencer und auch die Unternehmen wissen, wie man kennzeichnet. Trotzdem schadet es nicht, das hier einmal nochmal kurz zu nennen. Was sind denn die Spielregeln? Genau. Und wichtig ist eben, dass für Verbraucher erkennbar ist, wenn ein Post kommerziell Zwecke dahinter hat, also wenn ein Post damit Unternehmen fördern soll. Und die einfachste Lösung ist eigentlich immer, wenn die Influencerin eine Gegenleistung bekommen, dann muss man dies auch kennzeichnen. Das heißt, wenn die Influencer Geld bekommen, ein Produkt geschenkt bekommen, Rabattcodes oder sei es auch einfach nur nicht monetäre Leistungen, die eben nicht ganz so messbar sind wie eine Einladung zu einem Event oder ähnliches, dann muss man das ganz klar als Werbung kennzeichnen, damit die Verbraucher das wissen. Das ist jetzt hier keine persönliche Meinung, sondern eben kommerzielle Kommunikation. Etwas schwieriger wird es dagegen, wenn die Influencerin keine Gegenleistung bekommen. Denn in Deutschland gilt auch dann manchmal, dass eine Kennzeichnung erforderlich ist. Und zwar immer dann, wenn es einen werblichen Überschuss gibt.
Was ist das, werblicher
Überschuss? Genau, wann dieser Überschuss vorliegt, das ist nicht ganz klar. Meistens kann man sagen, wenn das Produkt einfach sehr im Vordergrund steht und besonders gelobt wird, beworben wird, und es einfach offensichtlich ist, okay, der Post geht hier eigentlich nur um dieses Produkt oder die Dienstleistung und die persönliche Meinung tritt dann doch zurück, dann muss, auch wenn keine Gegenleistung gezahlt wird von einem Unternehmen, muss trotzdem gekennzeichnet werden. Genau, und dann gibt es doch auch nochmal eine Gegenausnahme, die aber vor allem Influencerinnen selber betrifft. Und zwar ist das der Fall, wenn der gesamte Account ganz offensichtlich kommerziell betrieben wird. Also wenn jeder einzelne Post offensichtlich kommerziell ist, weil die Influencerin selbst ihre Marke damit fördern wollen und eben eine durchgängige Markenstrategie bei jedem Post verfolgen, sei es jetzt ein privat oder privat scheinender Beitrag oder auch nicht, dann müssen sie ihre eigenen Beiträge, auch wenn die privat scheinen, aber natürlich trotzdem ihr eigenes Unternehmen damit fördern, da muss das nicht gekennzeichnet werden, weil offensichtlich ist, dass sie selbst ihr kommerzielles eigenes Unternehmen fördern. Wenn sie aber natürlich dritte Unternehmen bewerben, dann müssen sie das natürlich trotzdem kennzeichnen. Genau, das sind so die Basics.
Okay, vielen Dank. Das, glaube ich, habe ich verstanden. Wie kennzeichnet man denn das überhaupt? Muss man einfach Anzeige draufschreiben oder wie macht man das?
Genau, also am einfachsten ist, wenn man einfach am Anfang Werbung oder Anzeige, diese zwei Begriffe verwendet. Man sollte derzeit noch keine englischen Begriffe verwenden, wie Ad oder Sponsored By. Auch wenn die Verbraucher wahrscheinlich inzwischen das auch verstehen, gibt es dazu noch keine Rechtsprechung. Deswegen würden wir raten, Werbung oder Anzeigung zu nennen. Und wichtig ist eben, dass man das jetzt nicht verstecken darf in den Hashtags, sondern dass das ganz am Anfang wirklich erkennbar, gut lesbar und groß erscheinen muss. Und bei Videos eben auch im Video selbst und nicht nur unten in der Beschreibung. Und viele vergessen, glaube ich, auch, dass das eben auch für Instagram Stories oder TikTok Shorts gilt, also nicht nur YouTube-Videos, sondern auch in den Stories selbst muss man kennzeichnen.
Ah ja, wichtiger Punkt. Wie ist das denn gesetzlich geregelt?
Naja, also, dass man Werbung als Werbung kennzeichnen muss, wenn die Werbung nicht als solche erkennbar ist, das ist sozusagen ja eine generelle Regel, die auch schon seit Ewigkeiten gilt, also schon bevor es Influencer gab und sodass da eigentlich gar keine gesonderte Regelung erforderlich war. Dann hat die E-Commerce-Richtlinie auch einiges schon geregelt. Auch da steht mehr oder weniger drin, Werbung muss gekennzeichnet werden, wenn dafür eben eine Gegenleistung erfolgt. Aber ganz interessant, bevor die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs rauskam, 2021 war das, wo dann endlich die Fragen ein bisschen besser geklärt waren, hat die Bundesregierung schon das Gefühl gehabt, man müsste jetzt also den InfluencerInnen ein bisschen helfen und hat eine gesonderte Regelung in unser UBG eingeführt, 5a Absatz 4, und hat da dann eigentlich letztlich geregelt, was jetzt auch eben ständige Rechtsprechung ist, eben, dass man eben sozusagen eigene Beiträge nicht kennzeichnen muss als Werbung, wenn sie eben ohne Gegenleistung erfolgen. Also wenn ich in einem Café sitze und da einen Kaffee trinke und ich fühle mich hier wohl und mache so ein bisschen Werbung einfach nur nebenher damit für das Café, der Kaffee wurde mir jetzt nicht spendiert, dann muss ich das auch nicht kennzeichnen. Mhm. Das wurde jetzt extra aufgenommen ins Gesetz, nur um dann sozusagen wenige Monate danach vom Bundesgerichtshof noch einmal klargestellt zu bekommen, dass das UWG leider im Online-Bereich gar nicht anwendbar ist. Also dieser Paragraph, der da jetzt noch steht, hat also nur noch Anwendung im Offline-Bereich, wo es dann allerdings auch nicht mehr so relevant wird.
In der Tat, ja. Was passiert denn jetzt, wenn ich als Influencer das jetzt trotzdem nicht mache und einfach nicht kennzeichne?
Genau, also da gibt es natürlich erstmal Konsequenzen eventuell für den Influencer, die Influencerin. Und zwar ist das erstmal ein Verstoß gegen Medienrecht. Da können also die Landesmedienanstalten tätig werden, Prüfungsverfahren machen, auch ein Bußgeld am Ende eventuell erlassen. Und aber auch Verbände, Verbraucherschutzverbände, die tätig werden, das war in der Vergangenheit der Fall, bevor es eben zu diesen Klarstellungen kam, dass einige Verbraucherschutzverbände da sehr aktiv waren. Da können dann eben Unterlassungserklärungen kommen, die gefordert werden, oder dann auch Vertragsstrafen, wenn man später dagegen verstößt, gegebenenfalls. Aber was eben auch nicht zu vergessen ist und was eben oft vielleicht nicht ganz gesehen wird, ist, dass auch das dahinterstehende werbende Unternehmen selbst direkt haftet. Das heißt, wenn jemand, also einen Influencer einschaltet für die eigene Werbung und dieser Influencer dann die Werbung nicht richtig kennzeichnet, dann haftet auch das dahinterstehende werbende Unternehmen direkt, also auch wettbewerbsrechtlich in dem Fall. Und da können also Wettbewerber und Verbände dann eben auch tätig werden und kostenpflichtige Abmahnungen schicken und das zur Not auch eben gerichtlich durchsetzen.
Ah ja, wichtiger Punkt. Sie sitzen also beide in einem Boot, der Influencer und das Unternehmen, was ihn beauftragt hat. und können da haftbar gemacht werden.
Ganz genau. Und deshalb gibt es eben auch ein großes Interesse für werbende Unternehmen, hier eine gewisse Kontrolle zumindest mit auszuüben. Das heißt also, ein bisschen erstmal selber überhaupt aware zu sein, was da eigentlich für Themen natürlich bestehen können. Also, aber das eine ist natürlich die Werbekennzeichnung, über die wir ja gerade eben schon gesprochen haben. Das kann man ja auch vertraglich regeln. Man kann auch Influencern, die vielleicht noch nicht so erfahren sind, entsprechende Richtlinien zur Hand geben, falls das nicht schon durch die Agentur erfolgt. Und aber auch andere Regelungen, die da vielleicht relevant werden zum Schutz der Marke, dass sie eben richtig genutzt wird, dass hier kein Bashing gegen Wettbewerber erfolgt oder so etwa. Ja. Diese Sachen, die kann man eben auch dann eben einfach vertraglich mit den Influencern regeln oder durch so Handouts oder so irgendwie zumindest darüber informieren, damit am Ende die eigene Marke auch kein Schaden nimmt.
Ja, ja, okay. Super, vielen Dank, dass ihr nochmal die Basics genannt habt und nochmal drüber aufgeklärt habt, finde ich sehr wichtig. Genau, wir hatten es auch eingangs im Intro gesagt, klar, Influencer-Marketing, der Markt bewegt sich immer weiter, es gibt neue spannende Trends. Wir hatten ja die Zeit gesehen der klassischen Blogger, es gab die YouTube-Stars oder gibt sie immer noch, die Instagram-Kreatoren. Aber was ist denn jetzt gerade so heiß sozusagen? Welche Topics sind da gerade unterwegs und was hat das vielleicht auch für rechtliche Konsequenzen?
Absolut. Also das Influencer-Marketing entwickelt sich ja nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell immer weiter. Ich würde einmal ein bisschen was zu den strukturellen Veränderungen sagen. Und Thorsten wird dann nachher nochmal auf die spannenden Themen der KI-Influencer kommen. Genau, erstmal zu den strukturellen Veränderungen. Ich bin jetzt selbst ja keine Marketing-Expertin, sondern sehe das alles eher so aus Verbrauchersicht und aus unserer juristischen Beratung. Aber was super spannend ist, dass eben auch ich jetzt als Verbraucherin immer mehr sehe, dass nicht mehr die Reichweite und die Followerzahlen entscheidend sind, sondern die Unternehmen eben ganz bewusst auf Micro-Influencer setzen. Also auf Influencerinnen, mit kleineren, dafür aber sehr engagierten Communities. Mhm. Und das erscheint auch total sinnvoll, denn auf Social Media zählt heute eben nicht mehr nur Likes, Views, sondern Vertrauen, Zugehörigkeit und Authentizität. Und was eben auch besonders wichtig ist oder was Veränderungen bringen wird, was wir bestimmt auch nochmal im Rahmen unseres Markenforums im November mit dann den richtigen Expertinnen aus der Branche vertiefen werden, ist, dass sich Social Media immer weiter verwandelt und zwar eben zu einer reinen Verkaufsplattform, sodass eben auch die Frage des Vertrauens immer wichtiger wird. Denn viele Kaufentscheidungen treffen ja schon heute oder werden heute nicht mehr dadurch getroffen, dass man jetzt ganz, ganz viele Online-Shops aufsucht, Produktvergleiche führt, sondern dass man sich eher anschaut, was machen denn meine Influencer? Mhm. So, ich vertraue denen einfach so weit, dass ich einfach denke, das, was die mir empfehlen, das nehme ich dann auch.
Vielleicht eine Ergänzung, die für Unternehmen ist das natürlich auch einfach super, wenn sie über diese Influencer, die sie genau gezielt auswählen, eine ganz bestimmte Zielgruppe erreichen können. Also viel gezielter als vielleicht auch durch die ganz großen Namen, die vielleicht in der klassischen Werbebereich dann irgendwie also Credentials oder sowas wären, Markenbotschafter, ja. Hat man bei kleineren Influencern eben auch eine ganz spezifische Followerzahl, die man so ganz gezielt erreichen kann und damit auch nicht so viel Spend hat, was so im Nichts versickert.
Mhm. Genau. Und es kommt eben, also es gibt jetzt ja schon Instagram Checkout, es gibt TikTok Shop und Direktkauf auf YouTube und das wird auf jeden Fall immer mehr. Und die Unternehmen müssen, glaube ich, einfach auch bei Micro-Influencern beachten. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Kennzeichnungspflichten. Das sind dann halt auch wirklich Influencer und Influencerinnen, die nicht dieses professionelle Unterstützung, nicht diesen Background haben, wie das eben sonst diese ganz, ganz großen Influencerinnen hatten. Das heißt, da muss man vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr schauen, dass die richtig kennzeichnen und genau, dass die Unternehmen da eben nicht selbst dann in die Haftung geraten.
Dass die Steuern zahlen, ist aber, glaube ich, deren Problem. Also.
Ja, wir dürfen alle gespannt sein, wie das in NRW und anderen Bundesländern noch weitergeht. Genau, du hast den zentralen Punkt angesprochen. Vertrauen scheint die neue große Währung da zu sein. In dem Zusammenhang gibt es dann natürlich auch immer mehr Corporate-Influencer. Welche Rolle spielen die denn momentan und wie ist deren Rolle einzuordnen?
Genau, also nach unserer Erfahrung gibt es ja auch schon länger Corporate-Influencerinnen, aber die Programme werden jetzt auch immer mehr. Und dabei geht es eben darum, dass nicht mehr externe Influencer beauftragt werden von den Unternehmen, sondern dass eigene Mitarbeiter, also sei es jetzt die irgendeine Kollegin aus dem Marketing, jemand aus dem Vertrieb oder ein Azubi selbst direkt Einblicke gibt, die eben ja einfach doch persönlicher sind und ein Blick hinter die Kulissen sind und gerade für Recruitment und Employer Branding natürlich doch einfach nochmal eine neue Chance für die Unternehmen darstellen.
Mhm. Und gelten für die auch dieselben Kennzeichnungspflichten wie für so die großen Influencer, sage ich mal?
Genau, also grundsätzlich gelten für Corporate Influencer dieselben Kennzeichnungspflichten wie für externe Creator. Das bedeutet, werden Mitarbeitende direkt von Unternehmen angesprochen. Wir wollen, dass du für uns Posts machst über unser Unternehmen und wir geben dir dafür eine Gegenleistung. Das sieht dann da aus, beispielsweise in Form von einer Bonuszahlung oder Arbeitszeit oder eben eine andere Art von Leistung. Dann sind wir eben in dem ersten Fall, von dem ich vorhin sprach, also dass man eine Gegenleistung bekommt und dass man das kennzeichnen muss. Dabei ist aber natürlich entscheidend, wo diese Posts abgegeben werden. Das heißt, wenn das jetzt auf dem Unternehmenschannel selbst gepostet wird, dann ist ja für die Verbraucher offensichtlich, okay, hier handelt es sich um einen Kanal des Unternehmens und Influencer oder Corporate Influencer geben da ihre Beiträge ab und veröffentlichen die, dann muss das nicht kommerziell gekennzeichnet werden. Dann ist es ja für jeden klar, okay, hier handelt es sich um eine kommerzielle Kommunikation des Unternehmens selbst. Anders ist das, wenn die Unternehmen natürlich wollen, dass die Corporate Influencer doch ein bisschen privater auch Einblicke geben in ihr Leben als Mitarbeitende des Unternehmens. Dann ist natürlich die Option, dass sie das über ihren privaten Account machen. Da ist aber dann das Problem, dass wirklich jeder einzelne Beitrag gekennzeichnet werden muss. Und die dritte Option, die wir so sehen, ist, dass man eben nicht den eigens Unternehmen-Account nimmt, sondern eben einen eigengestalteten Corporate Influencer-Account, wo dann die Corporate Influencer wirklich auch nur als Corporate Influencer posten. Und da ist dann die entscheidende Frage, was ist denn jetzt schon privat und was ist doch hat doch einen kommerziellen Zweck? Also die Frage, ist jetzt irgendwie mein Post von meinem Pilates morgens, um zu zeigen, ich habe eine tolle Work-Life-Balance, ist das schon, hat das schon was mit dem Unternehmen zu tun, dass ich Werbung fürs Unternehmen mache oder ist das doch rein privat? Da muss man so ein bisschen aufpassen, weil sobald natürlich der Account dann doch auch private Beiträge hat und nicht mehr ganz klar vom äußeren Erscheinungsbild ist, ist das jetzt ein privater Account oder nicht, dann kommt wieder eben die Kennzeichnungspflicht. Genau. Also man muss so ein bisschen die Waage halten zwischen, wie viel Privates möchte ich dann doch zeigen und oder ja, eben auch nicht.
Ja, spannende Frage, glaube ich, gerade mit Hinblick auf LinkedIn, was ja eigentlich wie immer ein Berufsportal ist, aber viele ja doch irgendwie private Sachen und Berufliches miteinander mischen.
Ja, total. Also ich finde LinkedIn ist ein gutes Beispiel, dass da aktuell eben nicht mehr nur Berufliches geteilt wird, sondern eben auch vom Nachhauseweg oder von der Erfahrung, die man im Zug in der Deutschen Bahn gemacht hat bei einem privaten Urlaub. Also da muss man schon sehr aufpassen, glaube ich, dass man nicht ins Private rutscht.
Mhm. Und also sicherlich ist, du hast das ja eigentlich auch schon erwähnt, ist, wenn man den Kanal selber eben kennzeichnet als werblichen oder Unternehmenskanal in irgendeiner Form, da muss man eben auch nicht bei jedem Post nochmal überlegen. Das ist ja auch schon mal ganz wichtig. Neben den Kennzeichnungspflichten bleiben natürlich auch andere Fragen wie Impressumspflichten. Wer betreibt den Kanal? Wie weit liegt ein Impressum vor? Denn wenn es ein kommerzielles Angebot ist, dann sind natürlich auch Impressumspflichten erforderlich. Was immer noch nicht so ganz einfach ist bei den neueren Social Media Angeboten.
Ja, und wahrscheinlich kommen ja auch noch so ein paar arbeitsrechtliche Implikationen dazu, könnte ich mir vorstellen.
Genau, also
wie sieht's da aus?
Wenn Unternehmen kommen und sagen, sie hätten gerne Corporate Influencer, dann würden wir immer empfehlen, das einmal gänzlich zu regeln. Also jetzt nicht nur so eine Leitlinie für Corporate Influencer rauszugeben, in denen dann das Wording erzählt wird, wie sie kommunikativ das online machen sollen, sondern eben das auch arbeitsrechtlich zu regeln. Da sind wir auch ganz aktuell jetzt mit unseren Arbeitsrechtlerinnen im Diskurs, wie man das am besten macht, was da alles für Veränderungen bedarf. Und genau, das sollte aber auf jeden Fall alles geregelt werden, denn es kommen ja schon sehr, sehr viele neue Fragen hinzu. Wie ist das, wenn der Post auf einmal spät sonntagsabend vom Sofa gemacht wird und so weiter? Also das sind Fragen, die sonst in einem normalen Vertrag jetzt nicht arbeitsrechtlich geregelt sind.
Ja, Spannend, ja, durchaus.
Grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, dass es schon für ein Unternehmen sich also gut steht, sozusagen auch einfach eine Social Media Policy ohnehin schon zu haben für alle Mitarbeiter, nicht nur für die Corporate Influencer.
Ja.
Denn hier geht es ja auch immer um Markenschutz, Brandingschutz, also PR-Aspekte. Und es gibt auch Mitarbeiter, die sozusagen übereifrig sind und sich selber als Corporate Influencer verstehen, ohne dass eigentlich das Unternehmen davon weiß. Auch da hilft es sozusagen, klare Regeln vorzugeben, damit das eben nicht aus dem Ruder läuft und auch vielleicht einige Sachen auch einfach verboten sind, damit man die Kontrolle als Unternehmen über sich, seine Produkte und auch seine Markendarstellung behält.
Ja, ja. Ja, spannend, dürfte in einigen Unternehmen auch zu Diskussionen führen, könnte ich mir vorstellen. Genau, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz sozusagen auf die andere Seite dieser großen Spanne schauen. Jetzt waren wir so bei Mikro-Influencern, bei den Corporate-Influencern, also natürlich Personen zum einen, die sehr authentisch sein sollen, die vielleicht eine sehr spitze Zielgruppe haben. Am anderen Ende der Range gibt es aber noch den Trend zu sogenannten KI-Influencern, also jemanden, der sozusagen nur vom Algorithmus gesteuert wird oder nur ein Programm, was da postet. Wie verhält es sich denn da? Was könnt ihr da beobachten?
Na, KI ist natürlich ein großes Thema in allen Bereichen, wissen wir ja. Also und auch hier im Bereich von Influencern kann KI in vielen Punkten eine Rolle spielen. Also das kann helfen sozusagen bei der Auswahl der Posts, das kann beim Matching der Influencer helfen, das kann bei der Planung der Kampagne an sich helfen. Es gibt zig Punkte, wo KI natürlich eine Rolle spielen kann. Jetzt hier geht es natürlich hauptsächlich erstmal darum, künstliche Influencer insgesamt zu kreieren, die zu platzieren und dann eben auch als Markenbotschafter oder Werbepartner sozusagen zu nutzen. Da gibt es tatsächlich schon einige, sag ich jetzt mal so, eher so avatarmäßig aussehende, also auf den ersten Blick künstliche Figuren, die eigene Instagram-Kanäle oder auch andere Kanäle haben und auch eine erstaunlich hohe Followerzahl. Mhm. Die haben sozusagen sich schon aufgebaut als künstliche Person, KI-generierte Bilder, KI-generierte Videos posten. Und dadurch aber über die Zeit auch schon eine gewisse Glaubwürdigkeit oder einen Stil oder jedenfalls offenbar genug kreiert haben, um eine gehörige Anzahl von Followern zu bekommen. Das sind zum Teil Namen, die sogar sozusagen als die größten einflussreichsten Personen im Internet bezeichnet werden, Michaela Sousa, Little Nikela oder Trevor McFedries oder Sarah Dicou. Also das sind Sachen, die nicht Personen, sondern natürlich nur Kanäle, die rund 2,5 Millionen Follower haben oder mehr. Das ist schon ganz erstaunlich, was die geleistet haben. Die sind schon da, die kann man natürlich sozusagen buchen, wie jeden anderen Influencer auch, wenn sie dann eben offen sind für Werbung. Und dann müssen die natürlich diese Werbung auch entsprechend kennzeichnen. Da ist gar nicht so der große Unterschied vielleicht zu einem anderen Influencer. Interessant wird, wenn man sozusagen sich seinen eigenen KI-Influencer kreiert, nur für sein eigenes Unternehmen. Da fängt man bei null an. Mittlerweile sind diese Influencer, die man da kreieren kann als Person, natürlich so realitätsnah, dass man es vielleicht noch nicht mal sofort sieht, dass das keine echte Person ist. Und dann hat man natürlich einen Werbebotschafter in der Hand, den man komplett kontrollieren kann. Das hat Vorteile. Ja, also
zum Beispiel?
Ja, man kann planen, man wird nie was Unbedachtes irgendwie rausgebracht, es ist alles immer pünktlich, man kann vielleicht sogar einige Posts gleichzeitig in mehreren Sprachen bringen, in verschiedenen Regionen, man spart Reisekosten, Unterbringungskosten, irgendwie Diskussionen über Inhalte, man wird sicherlich kein Problem haben mit anderen Werbepartnern oder falschen politischen Äußerungen oder so etwas. Das sind natürlich nicht von Hand zu weisende Vorteile. Nachteile vielleicht auch. Mal kurz zusammengefasst, fehlt es da natürlich manchmal an dem Authentischen, was gerade so ein Influencer eigentlich Wert macht. Wir haben das eingangs besprochen, ne? Wie wichtig das ist, dass man so eine Authentizität hat, Vertrauen in den Influencer hat und dadurch auch so ein guter Werbebotschafter ist. Das ist bei KI-generierten, neu, frisch KI-generierten InfluencerInnen vielleicht noch nicht so. Aber auch das ist sicherlich im Wandel. Ja. Wird ganz spannend, wie weit da irgendwie eventuell da auch noch einfach mehr passiert.
Ja, was gibt's da so rechtlich zu beachten? Ich meine, viel wird ja über den AI-Act der EU gesprochen. Hätte das auch irgendwie Konsequenzen auf die KI-Influencer?
Ja, ist eine gute Frage, denn wir haben ja eben schon so ein bisschen gesagt, mittlerweile sind die ja so so realitätsnah, diese künstlich hergestellten Videos und Fotos, dass man als Verbraucher gar nicht weiß vielleicht, dass das überhaupt KI generiert ist. Also auch so ein bisschen vielleicht getäuscht wird. Also da muss man auch schon sagen, als Unternehmen sollte man sich da dann auch wirklich überlegen, passt das überhaupt zu mir als Unternehmen oder und wenn ich so ein KI-generiertes generierten Influencer nutze, sollte ich den vielleicht auch einfach schon von mir aus einfach kennzeichnen und das auch offenlegen. Mhm. Aber die Frage stellt sich natürlich so ein bisschen nach Kennzeichnungspflichten überhaupt von KI.
Ja.
Und der AI-Act, der jetzt seit August letzten Jahres in Kraft ist, aber noch nicht vollständig. Also nächstes Jahr gelten dann auch gewisse Kennzeichnungspflichten ab August nächsten Jahres. Der regelt tatsächlich, dass Deepfakes reguliert, also gekennzeichnet werden müssten. Aber Deepfake ist ja nun erstmal was anderes als ein KI-Influencer, der von vornherein eine eigene Person ist und nicht eine bestehende Person nachahmt oder so. Mhm. Also da gibt es tatsächlich nach dem AI-Act bisher jedenfalls noch keine sehr zwingenden Vorschriften für den Nutzer dieser Kanäle. Die KI-Anbieter selbst, also die Software anbieten das KI-Modell, die sind tatsächlich verpflichtet, maschinenlesbar die Produkte auch als KI zu kennzeichnen. Aber wenn man dann als Anbieter das wieder löscht, also ich glaube, das ist nochmal was anderes, was dann sozusagen der Werbetreibende macht. Und wie weit wir da noch in die Diskussion kommen, dass es da auch Verpflichtungen gibt zur Kennzeichnung von KI, das werden die nächsten Monate auch noch zeigen.
Genau, was man noch so ergänzen könnte, ist, dass Instagram, YouTube und TikTok teilweise schon jetzt anbieten, dass man das teilweise kennzeichnet, dass da eben oben unter dem Namen kommt dann so eine kleine KI-Info. Mhm. Ist noch nicht ganz klar, was das also die Information, die darunter kommt, da steht nicht ausdrücklich, der komplette Post ist KI-generiert, sondern ist noch so ein bisschen umschrieben. Aber also die Plattformen selbst machen teilweise schon was, das oder bieten es an, dass man es kennzeichnen kann.
Okay, und würdet ihr Unternehmen raten, die jetzt auf so einen KI-Influencer setzen, das auch zu nutzen, diese Chance? Also von vornherein mit offenen Karten da zu spielen? Oder ist das erstmal eine reine Abwägungssache?
Das kommt sicherlich auch immer auf die Kampagne an, nicht? Das muss man natürlich immer von Produkt zu Produkt, von Unternehmen zu Unternehmen sehen. Aber ich glaube, wenn man was Langfristiges machen möchte und ein seriöses Unternehmen ist mit einem seriösen Produkt, dann sollte man auch da offen spielen. Ich glaube, Verbraucher lassen sich eigentlich ungern, ich sag mal, auf gut Deutsch verarschen. Das heißt, man möchte eigentlich schon da eine gewisse Ehrlichkeit der Kommunikation. Vielleicht eine kleine, nicht Anekdote, aber ein kleiner anderer Punkt. Wir haben sehr viel über Werbekennzeichnung gesprochen. Und am Anfang gab es ganz viel Geschrei, so, oh, wenn wir jetzt die Werbung kennzeichnen, wo ist dann der Werbewert? Das funktioniert dann doch nicht mehr, unser Geschäftsmodell und so weiter.
Ja.
Aber das Gegenteil ist der Fall. Also wenn ein Influencer ganz offen kommuniziert, jetzt kommt der werbliche Teil, das schafft neues Vertrauen und der Werbewert ist nicht gemindert. Im Gegenteil, viele wissen, dass ihr Influencer auch nur solche Werbung macht, wo sie irgendwie zu stehen zu dem Produkt, zu dem Unternehmen. Und das kann sogar eher das noch fördern. Also, dass man sagt, hier mache ich Werbung und zwar ganz bewusst.
Ja, sehr guter Punkt, sehr wichtiger Punkt. AI-Act hat man jetzt angesprochen. Gibt es da noch weitere rechtliche Neuerungen, die da mit reinspielen könnten, so perspektivisch?
Also, die digitale rechtliche Szene sozusagen ist natürlich im ständigen Wandel. Wir haben jetzt ja vor kurzem den DSA Act gehabt, also der die digitalen Plattformen reguliert weitgehend. Da sind zum Beispiel auch Regelungen drin zur Kennzeichnung von Werbung über bestimmte technische Vorrichtungen. Also das heißt, zunehmend werden wir auch sehen, dass die Plattformen hier Möglichkeiten anbieten für Influencer auch innerhalb ihrer Videos, Reels oder so etwas, ihr automatisiert sozusagen Werbung zu kennzeichnen, soweit das nicht ohnehin schon möglich ist. Ansonsten, was vielleicht ganz spannend ist, auch wenn in Deutschland das jetzt über die Rechtsprechung ja mehr oder weniger geklärt ist, wann gekennzeichnet werden muss, wann nicht, also als Werbung,
ja.
Ist das in anderen europäischen Staaten teilweise noch nicht ganz so klar. Du hattest es eingangs auch erwähnt, dass man also bis zu 80% sozusagen nicht gekennzeichnete Werbung in anderen Ländern vielleicht auch sieht. Und in diesem Zuge wird im Rahmen des Digital Fairness Act, das ist sozusagen ein neues Gesetz, was gerade in der Planung ist, auch überlegt, europaweit einheitliche Kennzeichnungsregelungen auch gerade für Influencer festzuschreiben. Wird sich zeigen, ob das kommt, ob das wirklich erforderlich sein wird. Aber da kann also auch nochmal eine Klärung kommen.
Okay, wunderbar, sehr spannend. Ich fürchte leider, haben wir schon die halbe Stunde jetzt voll bekommen. Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange weiter diskutieren. Ja, ganz zum Schluss noch einen kleinen Werbeblock, soll ja auch richtig gekennzeichnet sein. Es gibt das Markenforum, das traditionelle, im November in Düsseldorf. Was erwartet uns denn da Schönes?
Genau, das ist am 27. November, kann sich hier schon mal das Datum notieren. Machen wir immer einmal im Jahr in Düsseldorf im Industrieclub. Das wird wie immer ein Überblick über aktuelle Rechtsprechung sein, im Markenrecht, im Werberecht. Aber vor allen Dingen planen wir dieses Jahr eben einen besonderen Slot für Brands in Social Media, wie wir das so schön nennen. Das heißt also alles, was mit der Vermarktung, mit Marken, Werbung im Social Media zu tun hat und da natürlich dann eben auch zu Influencer-Werbung und werden auch da Experten aus der Wirtschaft dazu laden und da in einem Rahmen eines Panels zu diesen Themen, die wir hier heute alle schon angerissen haben, auch nochmal Expertenmeinungen oder auch Insights präsentieren können. Das wird sicherlich ganz spannend und ich kann nur allen empfehlen, da dabei zu sein. Ansonsten bleiben auf unseren Kanälen ja auch immer weitere Informationen zu diesen Themen, sobald da neue Rechtsprechung kommt, im Rahmen unserer Newsletter wir haben auch mal so einen Flyer gemacht zur Kennzeichnung von Influencer-Werbung. Sowas hilft dann auch, um so einen ersten Einstieg zu bekommen.
Sehr schön. Ganz, ganz vielen Dank. Ich glaube, ich betrachte jetzt Beiträge von Influencern mit ganz neuen Augen. Werde jetzt immer darauf gucken, ob die auch alle schön gekennzeichnet sind. Und ich werde mal nachschauen, wie diese KI-Influencer aussehen. Also, liebe Franziska, lieber Thorsten, ganz vielen Dank für eure Zeit und eure Einblicke. 27.11. ist notiert. Bis bald.
Bis bald, danke.
Bis bald, danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge von Law aufs Ohr gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Podcast. Bis bald.